Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Boris Brosche. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin verheiratet, wir haben zusammen zwei Söhne. Ich arbeite nicht in der Gemeinde. Ich bin in einer dänischen Softwarefirma als Account Manager tätig. Das heißt, ich bin damit beauftragt, unsere Kunden zufrieden zu halten und dass sie jedes Jahr mehr Geld ausgeben. Dieser Job macht mir Spaß, der erfüllt mich auch. Mein Herz schlägt aber woanders. Mein Herz schlägt hauptsächlich bei meiner Familie. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie. Davon ganz dicht gefolgt ist meine Arbeit in der Gemeinde. Ich bin Mitarbeiter aus Leidenschaft im Bereich Jugendarbeit seit mehreren Jahren und auch dort schlägt mein Herz mehr als in meinem Job, obwohl die Zeit oftmals mehr für den Job drauf geht. Ich glaube, da bin ich in guter Gesellschaft hier. In den 80er Jahren wurde ich in diese Gemeinde hineinkonfirmiert und habe begonnen, mit Jesus zu leben. Und das ist das, was mich auch in dieser Gemeinde gehalten hat, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, wie sie hier viele Menschen haben. Und mich fasziniert, was in dieser Jugendarbeit passiert. Deswegen bin ich da nach wie vor geblieben. Da ruht sehr viel Segen im Moment drauf. Und es macht Spaß, da dabei zu sein. Ich wurde jetzt heute gebeten, zu predigen. Und eine Predigt soll aufdecken, soll aufrütteln, soll aufklären, erhellen. Das versuche ich. Ich möchte Ihnen meine Gedanken dazu mitteilen. Und auch besonders auf dem Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, ist es wichtig, dass Sie nicht mir glauben. Glauben Sie mir erstmal nichts, sondern prüfen Sie es selbst, ob Sie das übernehmen möchten. Ich habe einen Fußball mitgebracht. Wir haben WM und da hat scheinbar alles mit Fußball zu tun. Und fragen sich jetzt vielleicht, was hat dieser Gottesdienst oder diese Predigt mit Fußball zu tun? Nichts. Ich habe ihn einfach mitgebracht. Für die, die in Bezug auch hier zur WM suchen, die haben diesen Ball. Und wenn jemand langweilig wird oder so, kann er sich auf den Fußball konzentrieren und da seinen Gedanken nachhängen. So, das eine oder andere Beispiel wird aber trotzdem aus dem Sport kommen, weil ich Sportler bin und beim Nachdenken über so Themen kommen mir da immer zuerst die Beispiele her. Wir leben in Deutschland, so ein kleiner Floh unter den Nationen mit 80 Millionen Einwohnern. Kaum ernst zu nehmen, aber im dritten Jahr hintereinander Exportweltmeister. Mit unseren 80 Millionen leisten wir mehr als 120 Millionen Japaner oder 280 Millionen Amerikaner, die ja nach internationalem Ansehen als führend angesehen werden. Wir steigern jährlich unsere Ergebnisse, wir werden immer besser. Das sind Größenordnungen, in denen ich nicht denken kann, da geht es um Milliarden, die jährlich umgeschaufelt werden und es scheint gut zu gehen. Wo wird das Geld eigentlich bewegt? Die andere Seite der Medaille ist, wir sind pleite. Dieser Staat ist pleite. Ich verschone Sie jetzt mit Aussagen, Zahlen, die Interessierten von Ihnen ja mit Sicherheit in Artikeln, in Zeitschriften gelesen haben. Regelmäßig lesen. Seit Jahren ist klar, dass wir pleite sind. Aber wir leben nicht so, wie es angebracht ist. Wir verwalten unseren Konkurs recht schlecht. Und schuld daran sind immer die anderen. Die da oben, der rechte Flügel, der linke Flügel, die Arbeit haben, weil die nicht abgeben wollen, an die keine haben. Die keine Arbeit haben, sind schuld, weil die sich ja nur ausruhen. Schuld sind immer irgendwie die anderen. Aber wir selbst. Letztes Jahr wurden wir vorgezogen zur Wahlurne gebeten, einen neuen Bundestag zu wählen. Wir Deutsche, wir als Gesamtheit, als Deutsche, haben uns entschieden, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Wir haben eine Pattsituation gewählt. Nichts soll passieren. Es gibt ja diese eine Werbung, wo es heißt, alles soll so bleiben, wie es ist. Keine Sorge, ich werde keine politische Rede hier halten. Ich bin kein Politiker und habe das auch nicht vor. Aber der Predigttext lädt ein, mit dieser Einleitung zu beginnen. Der vorgeschlagene Predigttext steht in Jeremia 23, die Verse 16 bis 29. Ich finde, es ist ein recht schwieriger Text, deswegen werde ich ihn aus der Hoffnung für alle vorlesen, werde aber dann im Laufe der Predigt einzelne Übersetzungen aus der Elberfelder nehmen, weil die prägnanter und schärfer ist. Da sagt Gott: Hört, was ich, der allmächtige Gott, sage. Achtet nicht auf die Weissagungen dieser Propheten. Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkünden euch Visionen, die aus ihrem eigenen Herzen kommen, aber nicht mein Wort sind. Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkünden sie in meinem Namen. Es wird euch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die so stur weiterleben wie bisher, sagen sie: Kein Unheil wird euch treffen. Keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken. Keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Der Zorn des Herrn bricht los wie ein Sturm. Wie ein Wirbelsturm fegt er über die hinweg, die den Herrn verachten. Er wird sich erst legen, wenn alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet. Der Herr spricht: Ich habe diese Propheten nicht gesandt. Und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut. Trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit es von seinen falschen Wegen umkehrt und aufhört, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage: Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr. Ich weiß ganz genau, was die Propheten reden. Hört, was euch Gott durch unsere Träume sagen will, und dann weissagen sie Lügen und berufen sich dabei auf mich. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was wollen diese Propheten damit erreichen, dass sie Lügen und selbst erfundene Botschaften verbreiten? Sie denken wohl, wenn sie ihre Träume erzählen, vergisst mich mein Volk, so wie ihre Vorfahren mich vergessen haben, weil sie dem Götzen Baal dienten. Ein Prophet, der Träume hat, sollte sagen, dass es nur Träume sind. Aber wer mein Wort empfängt, soll es gewissenhaft als mein Wort verkünden. Meint ihr, Spreu und Weizen seien dasselbe? Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Soweit der Predigttext. Jeremia, der auch als der weinende Prophet bekannt ist, führte ein konfliktreiches Leben, weil er das Gericht durch die einfallenden Babylonier ankündigte. Er rief seine Landsleute auf, Buße zu tun, um Gottes Gericht durch ausländische Armeen zu entgehen. Der geistliche Zustand in Juda war stark von Götzendienst und Götzenverehrung geprägt. Ganz häufig wurden Kinder geopfert, aber auch religiöse Falschheit wurde gepflegt. Unehrlichkeit, Ehebruch, Unrecht, Unterdrückung der Hilflosen und Verleumdungen waren die Norm, waren die Regel, nicht die Ausnahme. Das beobachte ich auch oft in unserer Gesellschaft, dass das stattfindet. Das sind Kennzeichen, die wir um uns herum haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Unrecht an der Tagesordnung ist, in der Ehebruch da ist, Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit. Wie reagiert Jeremia darauf? Jeremia weint, der weinende Prophet. Und diese Tränen, die zeugen von seiner intensiven, engen und nahen Beziehung, die er zu Gott hat. Und diese Beziehung zu Gott spiegelt letztlich die Sehnsucht Gottes wider, die Sehnsucht zu seinem Volk Israel, wieder in Gemeinschaft zu kommen, wieder diese zärtliche Beziehung aufzunehmen, so wie sie in den Tagen der ersten Liebe war. Und die Propheten die beschönigen die Lage, die reden sie schön, sie spülen sie weich, sie lullen das Volk ein, gar nicht so wild, können wir ja nichts dafür, passiert halt so, schon in Ordnung. Wir sind als Mitglieder dieser Gemeinde, als Bürger dieser Stadt, sind wir Teil dieser Gesellschaft und wir prägen diese Gesellschaft mit. Durch unser Leben, durch unser Sein prägen wir sie. Dadurch sind wir verantwortlich, wir tragen eine Verantwortung. Wir bestimmen mit, welche Kultur hier herrscht. Wir prägen diese Werte mit, die diese Gesellschaft hat. Und das in jeglicher Hinsicht, sei es wirtschaftlich, sei es sozial, sei es geistlich. Wir haben von Gott einen Auftrag bekommen für diese Stadt, für dieses Land, für unsere Region, für unsere Menschen, die um uns herum sind. Und unabhängig, ob Sie oder ich glauben, ob es heute Propheten oder Prophetie gibt, Gott redet. Gott ist nicht tot, er ist nicht taub, er ist auch nicht verkreist, er ist sehr real und er redet. Er redet durch sein Wort, er redet durch Menschen, er redet durch Situationen, durch Ereignisse. Er ist da. In einem Vers 16 heißt es jetzt aus einer anderen Übersetzung: Sie täuschen euch, das Gesicht ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Oder in einer anderen Übersetzung: Sie haben ein verstocktes Herz. Heute früh war ich im Bad und ich hoffe, die meisten von Ihnen waren dort auch. Und ich habe mein Haar in Ordnung gebracht, wie wahrscheinlich auch die meisten von uns. Und das tun wir oft, das tun wir täglich, manche sogar mehrmals täglich. Mein Vater ist ein wahrer Weltmeister darin, im Haar in Ordnung bringen. Was machen wir mit unserem Herzen? Bringen wir es auch in Ordnung? Wir haben vorhin als Eingangslied gesungen: Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Und dann haben wir darum gebeten, dass Gott uns ein neues, ein ungeteiltes Herz gibt. Und mit dem Raum, der dann entsteht, den soll er neu füllen mit seinem Geist. Ist uns bewusst, was wir da manchmal singen? Weiter heißt es dann, dass die Propheten sie beschwichtigen, sagen: Ihr werdet Frieden haben. Frieden, alles locker, alles läuft, ihr könnt so weiterleben wie bisher, kein Unheil wird euch treffen, es gibt keine Konflikte. Wir leben ja auch in einem Land, wo Frieden herrscht. Und es gibt Konflikte, und da meine ich jetzt nicht die Konflikte zwischen Wirtschaftsbossen oder Staatenlenkern oder wem auch immer. Ich meine die Konflikte um uns herum, die Konflikte, in denen wir stehen, wie gehen wir damit um? Wie begegnen wir diese Konflikte? Wie verhalten wir uns darin? Diese Gemeinde hat eine Gottesdienstordnung. Das ist auch sehr wichtig, dass es die gibt, um einen Rahmen vorzugeben, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen, worin wir uns bewegen. Jesus hat uns auch eine Gottesdienstordnung gegeben. Die ist vergleichsweise einfacher. Die sagt: Wenn du zum Altar des Herrn willst, lass deine Gabe liegen und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, bring dein Herz in Ordnung, bring deine Beziehung in Ordnung und dann komme zu mir. Und als ich mich so vorbereitet habe, fiel mir eine sehr ketzerische Frage dazu ein: Haben wir unsere Geschwister auf dem Herzen oder haben wir sie auf dem Gewissen? Wie sieht es dann aus mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden? Haben wir sie im Herzen? Etwas vor dem vorgeschlagenen Predigttext geht es um Ehebrecher. Wird Jeremia beklagt, dass es so viel Ehebruch gibt. Und damit sind, glaube ich, zwei Bereiche gemeint. Der eine Bereich ist die elementare Treue zwischen Partnern, zwischen Mann und Frau, die damals und teilweise auch heute mit Füßen getreten wird. Und auf der anderen Seite sind wir als Gemeinde Braut Gottes. Ich bin eine Braut, da sind die Männer auch mal Bräute. Und manchmal verhalte ich mich Wie eine Braut, der es völlig ausreicht, dem Bräutigam einmal im Monat zu begegnen. Da ist noch wenig, oft wenig mehr zu spüren von dieser ersten Liebe, von dieser ersten Zärtlichkeit, von dieser ersten Sehnsucht. Darüber weint Jeremia. Das ist das, was ihnen die Tränen ins Gesicht treibt. Worauf hören wir? Was sind die Stimmen, die wir zulassen? Welchen Rat nehmen wir an? Setzen wir uns zu den Füßen Jesu? Auch das haben wir vorhin gesungen. Höre ich auf Gott? Oft ist mein Geplapper so massiv da und so viel, dass Gott da gar nicht durchkommen kann. Weiter unten heißt es dann, in dem Vers 21, ich habe die Propheten nicht gesandt und doch laufen sie. Sie laufen und laufen und laufen. Wir sind eine Gemeinde, die ist unwahrscheinlich aktiv. Und ich bin einer, der auch immer ganz vorne an manchen Stellen mitläuft. Aber läuft Gott da auch mit? Vielleicht läuft er manchmal hinterher oder bleibt einfach stehen und schüttelt den Kopf. Es gibt zwei Begriffe, die das sehr gut charakterisieren. Das ist Effektivität und Effizienz. Ich unterscheide diese Begriffe, die häufig gleichbedeutend verwendet werden. Die Effektivität, darunter verstehe ich, die richtigen Dinge tun. Und Effizienz ist, die Dinge richtig tun. Und ich denke, wir sind sehr gut darin, die Dinge richtig zu tun. Wir haben gute Methoden, wir haben ausgefeilte Systeme, wir haben bewährte Prozesse. Darin bewegen wir uns in der Gemeinde, in der Familie, im Job. Darin sind wir sehr gut, da werden wir immer besser, da werden wir auch gedrillt, immer schneller zu werden, können vielleicht immer mehr Projekte stemmen, immer mehr Veranstaltungen machen. Aber sind es die richtigen Dinge? Wir perfektionieren unsere Aktivitäten, aber nehmen wir uns regelmäßig Zeit, um uns von Gott ausrichten zu lassen, um uns von ihm die Richtung vorgeben zu lassen? Setzen wir uns zu den Füßen Jesu und hören wir einfach nur mal zu? Auch wenn wir erstmal nichts hören, warten wir, halten wir das aus und sagen, ich möchte gerne sicher sein, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und der Langsamste kommt an sein Ziel, wenn er in die richtige Richtung läuft. Wenn wir das praktizieren, wie oft praktizieren wir das? So dieses Silvester-Syndrom, neues Jahr, neues Glück, an Geburtstagen, einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal am Tag, täglich, während des Tages. Ich mache sehr gute Erfahrungen damit, wenn ich das täglich mache, wenn ich mir auch während des Tages Erinnerungen einbaue. Das müssen immer andere sein, weil an Gewohnheiten gewöhnt man sich leicht, dann schaue ich auch da wieder drüber weg. Aber innezuhalten und zu fragen, Gott, was treibe ich hier eigentlich? Gebe ich dir im Moment die Ehre und ich gebe ihm nicht nur Ehre, indem ich singe, bete, faste, predige, sondern indem ich lebe. Jesus ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu geben. Und unser Leben in Fülle soll ein Wohlgeruch sein vor Gott. Und das ist ein Puzzlestück aus unserem Jahresmotto, einwandfreies Leben. Und jetzt komme ich doch nochmal auf den Fußball zurück. Denn nach dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Polen hat Günther Netzer gesagt, die deutsche Mannschaft hat einwandfrei gespielt. Einwandfreies Spiel. Die können das. Kann also nicht so schwierig sein. Aber hier besteht ein Unterschied. Die haben 90, 93 Minuten gespielt. Da waren sie einwandfrei. Bei Christen ist es aber umgekehrt. Fußballer trainieren die ganze Woche, manchmal zweimal am Tag und spielen ein bis zweimal in der Woche für rund 90 Minuten. Wie oft trainieren wir? Training ist jetzt ein Gottesdienst, ist ein Hauskreis, ist die Zeit, in der ich intensiv meine Beziehung zu Gott pflege, um dann wieder rauszugehen aufs Spielfeld, um dann zu leben. Wir stehen doch viel mehr im Spielfeld, manchmal im Abseits, wie es der Oliver vorhin gesagt hat, kriegen es vielleicht nicht so schnell mit, Aber wir sind doch viel mehr Zeit auf dem Spielfeld, als dass wir im Trainingslager sind. Deswegen passt das Beispiel vom Fußball meiner Ansicht nach nicht so gut. Und wie zielstrebig gehen wir da vor? Ich denke, wir sind sehr zielstrebige Menschen. Doch oftmals streben wir sehr viel und zielen sehr wenig. Wenn wir in die richtige Richtung laufen, wird unser Leben Ergebnisse hervorbringen. Ergebnisse, die Gott ehren. Die Bibel sagt dazu, das sind Früchte des Geistes. In Galater 5, Vers 22 sind einige davon aufgeführt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Keuschheit. Das wird aus unserem Leben herausstrahlen. Das werden Leute sagen, wenn sie über uns nachdenken. Werden ihnen diese Ergebnisse, diese Früchte werden ihnen dann einfallen. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Unser Auftrag, das hatte ich vorhin schon angeführt, wir haben einen Auftrag bekommen. Kurz bevor Jesus zurückgekehrt ist zu seinem Vater, hat er uns den Auftrag mitgegeben, Menschen um uns herum zu seinen Jüngern zu machen. Sie zu taufen und zu lehren, was Jesus uns gelehrt hat. Ich habe jetzt bewusst uns gesagt. Gelehrt hat er unmittelbar die Jünger damals. Aber wir sind auch seine Jünger. Wir stehen in derselben Verantwortung. Und was lehrt er uns? Er lehrt uns, indem wir ihm zuhören, indem wir uns zu seinen Füßen setzen. Jeremia wurde nicht müde, sein Umfeld darauf hinzuweisen, dass die Richtung nicht passt. Und was mich dabei am meisten begeistert, Jeremia hat nie aufgehört, sein Gott und sein Volk zu lieben. Er hat nie aufgehört, in Liebe sie immer wieder, ihnen die Themen hochzubringen und vor sie zu bringen und zu sagen, hier, da passt was nicht. Das ist die falsche Richtung. Das ist nicht dort, wo das Leben spielt. Und wegen dieser Predigt haben sie ihn vor Gericht gestellt. Sie haben ihn in den Stock gelegt. Von einem falschen Propheten wurde er öffentlich gedemütigt und er wurde in eine Zisterne geworfen. Ich hoffe, dass Sie mit mir heute ein bisschen gnädiger sind. Jeremia nahm Gott wichtiger als die Anerkennung seines Umfeldes. Er hat seine Beziehung zu Gott nicht dafür geopfert, um den Leuten nach den Mund zu reden. Es gibt eine ganze Reihe von Katastrophenfilmen, wo ein Vulkanausbruch bevorsteht, wo eine Flut kommt, wo ein Feuer ausbricht, Bomben explodieren, was auch immer es sei. Und dann gibt es in diesen Filmen immer einen Helden. Der Helden warnt immer die Unwissenden. Und wir als Zuschauer und der Held, wir wissen, wie es weitergeht. Ja? Wir wissen immer genau, was passieren wird und wie es ausgehen wird. Und die meisten der Unwissenden interessiert es auch nicht, was der da so erzählt. Dann gibt es ein großes Fiasko. Wir als Christen, wir sind Akteure in dieser Welt, in diesem Leben. Und wir wissen, wie dieses Leben ausgehen wird. Wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Und er wird die mit ihm leben, die wird er zu sich ziehen. Beschwichtigen wir unser Umfeld durch unser Reden oder durch unser Sein, wie wir leben? Oder machen wir durch unser Leben darauf aufmerksam? Ich meine jetzt nicht nur durch unser Reden, sondern durch unser Leben. Ist unser Leben ein Fingerzeig auf Gott hin? Gott schrieb Geschichte mit Jeremia. Jeremia stand über 40 Jahre im Dienst Gottes als Prophet. 40 Jahre, eine lange Zeit. Gott möchte mit jedem Menschen Geschichte schreiben. Mit jedem, mit mir, mit Ihnen. Als Jesus aufgefahren war und der Heilige Geist ausgeschüttet war, ist sehr viel passiert damals in der sogenannten Urgemeinde. Und ich habe in Apostelgeschichte 2 nachgelesen, was haben die dann gemacht? Und da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist das Geheimrezept. In der Lehre bleiben, im Wort bleiben, in der Gemeinschaft bleiben mit anderen, die in dieselbe Richtung laufen, im Brotbrechen, im Abendmahl feiern und in den Gebeten. Eben, sitzen zu den Füßen Jesu. Das ist eine tägliche Übung und ein tägliches Training. Und immer mehr werden wir die Stimme Gottes heraushören. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme, sie hören auf mich. Die wissen, wenn ich sie rufe. Jeremia hat sein Volk zur Buße aufgerufen, zur Umkehr, zum Heilwerden. Unser Sohn ging jetzt abends selbstständig ins Bad, um sich zu waschen, um sich zu reinigen. Und wir haben ihn machen lassen. Und was hat er getan? Er ist ins Bad hineingegangen, er hat sich den Schlafanzug angezogen und ist wieder hinausgekommen. Und er hat gesagt, ich bin gewaschen. Manchmal machen wir das auch so. Wir gehen in den Gottesdienst und gehen wieder raus und sagen, ich bin gewaschen. Ich bin zu Gott gegangen, ich bin in den Hauskreis gegangen, bin nach Hause gegangen, bin gewaschen. Haben wir das Reinigungsmittel Gottes, die Kraft Gottes an uns herangelassen? Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Da geht es um Heilen, um Trösten, um Reinigen, um Erneuern. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu reinigen. Bringen Sie Ihr Herz in Ordnung. Und ich lade Sie ein, wenn es für Sie ein Thema ist, wenn es für Sie dran ist, und Sie sagen, das ist ein Punkt für mich, und Sie merken das während des Liedes, dass es Sie anspricht, vielleicht ist da auch so eine kleine, zaghafte Stimme des Hirten im Hintergrund, und Sie haben die Freiheit dazu, stehen Sie auf und bekräftigen Sie es vor Gott, sagen, dazu stehe ich, ich will mich jetzt von dir reinigen lassen, ich möchte zu deinen Füßen sitzen oder stehen in dem Fall und mich neu ausrichten lassen von dir. Amen.